ohne große Umschweife starten wir in die neue Folge vom PTA Heute Podcast, denn wir müssen natürlich über die Apothekenreform sprechen. Herzlich willkommen an diesem 17. Juni 2024. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Apothekenreform, Impfungen, Zweigapotheke und Co. Dann das Thema Akne-Therapie mit Benzoylperoxid. Dann sprechen wir über Nahrungsergänzungsmittel und wo man Informationen dazu findet. Und zum Schluss noch die Frage, sollte Kleinkindern Jod verabreicht werden? Ja, es war das Thema der letzten Woche. Die Apothekenreform kommt. Erfahren haben Apotheken das nicht etwa vom BMG direkt, sondern aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ist ja ein pharmazeutisches Fachmagazin. Wissen viele nicht. Spaß beiseite. Auch wenn wir uns sicher alle eine direkte Info aus dem BMG gewünscht hätten, nehmen wir das, was wir bekommen. Und wir fassen euch heute mal zusammen, worum es in der Reform eigentlich geht und was der Referentenentwurf so sagt. Größter Schock ist wahrscheinlich, die Apotheke ohne Approbierte kommt. Außerdem soll der Fixbeitrag von 8,35 Euro ab 2025 auf 8,66 Euro und ab 2026 auf 9 Euro erhöht werden. Danach sollen der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband die Höhe aushandeln. Dabei sollen sie sich am Verbraucherpreisindex, an der Versorgungssituation und der Grundlohnsumme orientieren. Gleichzeitig fällt in dem Zeitraum dann der variable Honorarteil auf 2,5 und dann 2%. Auch die Notdienstpauschale soll sich erhöhen um 30% von etwa 420 auf 550 Euro. Veranschlagt werden dafür rund 50 Millionen Euro zusätzlich im Jahr. Dies soll nun über einen von 21 auf 28 Cent erhöhten Notdienstzuschlag auf jede RX-Arzneimittelpackung finanziert werden. Laut FAZ bleibt es dabei, dass Apotheken in Filialverbünden nun auch ohne Approbierte öffnen können. Eine solche Apotheke wird dann von einer PTA geleitet, die in bestimmten Fällen einen Apotheker per Video zuschalten kann. Das BMG nennt das Telepharmazie. Komplexe Herstellungsprozesse von Arzneimitteln oder die Abgabe von Betäubungsmitteln seien aber auch weiterhin nicht ohne Apothekerpräsenz erlaubt, schreibt die FAZ. Auch müsse sich die Apothekenleitung an mindestens 8 Wochenstunden in jeder ihrer Filialen sehen lassen. Die Filialleitung soll übrigens in Zukunft zwischen 2 Approbierten aufgeteilt werden können. Der Inhaber dürfe die Filialleitung auch selbst übernehmen. Apotheken sollen dabei für unterstützende Tätigkeiten auch Personal ohne apothekenspezifische Ausbildung einstellen dürfen. Überhaupt sollen Filialgründungen erleichtert werden. Sie sollen auch außerhalb benachbarter Kreise in einem größeren Umkreis errichtet werden können. Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, dass mehr Zweigapotheken gegründet werden können, die nur 4 Stunden am Tag Dienstbereitschaft haben. Jeder Inhaber dürfe 2 Zweigapotheken zusätzlich zu seinen Haupt- und Filialapotheken eröffnen. Rezeptur ist nicht Pflicht, die können aus dem Verbund versorgt werden. Das BMG rechnet mit 100 Neugründungen solcher Zweigapotheken. Lauterbach sieht hier einmaliges Einsparpotenzial von 6.800 Euro und jährliche Einsparungen in Höhe von 1.300 Euro. Außerdem sollen Apotheken künftig mehr geimpft werden, nämlich auch gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung und gegen FSME. Darüber hinaus sollen auch Schnelltests auf Influenza, Noro, Rota, RS und Adenoviren erhältlich sein. Aber meine Lieblingsidee zur Einsparung von Kosten, die habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Die immensen Kosten, die ein BTM-Tresor verursacht, die können entfallen, denn Betäubungsmittel in Fertigarzneimitteln können künftig mit anderen Medikamenten zusammen in den Kommissioniererautomaten gelagert werden. Das spart Geld für andere Dinge. Interessant wird das wahrscheinlich nur für neu gegründete Apotheken. Alle anderen haben ja bereits einen Tresor. Aber ihr seht, viele spannende Neuerungen und eine neue Aufgabe für PTA. Wobei man sagen muss, dass diese Vorschläge die PTA-Berufsgruppe durchaus spalten. Manche finden es toll, so viel Verantwortung zu übernehmen. Andere sehen das als Bedrohung für die Apotheke vor Ort und dass dadurch der Apothekerberuf noch unattraktiver wird. Die ABDA hat bereits angekündigt, darauf zu reagieren. Bleiben wir mal gespannt, was uns von dort erwartet. Der 49-seitige Entwurf soll laut FAZ nun in die Ressortabstimmung gegangen sein. Ja, während die Großen und Mächtigen über die Zukunft unseres Berufes beraten, beraten wir in der Apotheke unsere KundInnen. Zum Beispiel zum Thema Akne. Da unsere Apotheke direkt neben einem Dermatologen ist, haben wir tatsächlich häufiger Personen mit dieser Hauterkrankung. Und ich sag euch, wie es ist, ich lieb's einfach, dazu zu beraten. Nicht jede Person mit Akne befindet sich aber in ärztlicher Behandlung, leider. Auch wird der Begriff in meinen Augen oft falsch genutzt. 2-3 Pickel im Gesicht, egal wie groß und schmerzhaft die sind, sind noch keine Akne. Dennoch führt es viele Betroffene im ersten Schritt zu uns in die Apotheke. Dann sind Zubereitungen mit dem Wirkstoff Benzoylperoxid in der Selbstmedikation Mittel der Wahl. Wir schauen uns mal an, was BPO kann und welche Gefahren davon ausgehen, denn erst kürzlich hat ein Labor krebserregendes Benzol in diesen Topika nachgewiesen. Akne zählt zu den häufigsten Erkrankungen der Haut, insbesondere während der Pubertät. Da sind rund 80% aller Jugendlichen betroffen. Grundsätzlich kann die entzündliche Hauterkrankung auch im Erwachsenenalter auftreten. Dabei bilden sich Pickel, Pusteln und Komedonen, also Mitesser auf teigdrüsenreicher Haut, meist im Gesicht und im Nacken. Die Übergänge von unreiner Haut zu Akne sind dabei fließend. Bei der Entstehung der Akne handelt es sich grundsätzlich um ein multifaktorielles Geschehen. Die Talgdrüsen der Haut bilden eine erhöhte Menge an Talg. Gleichzeitig bildet sich verstärkt Hornmaterial, das nennt man Hyperkeratose, und das verstopft die Ausführungsgänge der Talgdrüsen. Dadurch entstehen Mitesser, die sind idealer Nährboden für Bakterien. Und in den Talgdrüsen siedeln sich bevorzugt Propionibakterien an. Die können den reichlich vorhandenen Talg verstoffwechseln und die entstehenden Produkte führen zu entzündlichen Reaktionen der Haut. Leichte Formen der Akne können zunächst im Rahmen der Selbstmedikation behandelt werden. Meist tritt dadurch schon eine deutliche Verbesserung des Hautbilds ein. Breiten sich die Hautunreinheiten jedoch auf Brust und Rücken aus oder sind deutlich mit Eiter gefüllt, dann sollte zur weiteren Behandlung ein Hautarzt aufgesucht werden. Das A und O ist die korrekte Reinigung der Haut. Die sollte 1 bis 2 Mal täglich durchgeführt werden. Durch die Reinigung kann der Überschuss an Lipiden aus den Talgdrüsen und die Besiedlung mit Bakterien vermindert werden. Empfehlen könnt ihr hier pH-neutrale Seifen oder Reinigungsgele, die mit ihrem physiologischen pH-Wert zum Erhalt des Säureschutzmantels der Haut beitragen. Normale Seifen dürfen keinesfalls verwendet werden, denn durch ihren alkalischen pH-Wert zerstören sie die saure Schutzschicht der Haut und machen sie noch anfälliger für Entzündungen. Zum Nachreinigen der Haut sind dann Gesichtswässer empfehlenswert. Ja, Wässer ist tatsächlich der Plural von Wasser. Diese wässrig-alkoholischen Lösungen erfrischen und desinfizieren die Haut zusätzlich. Zu hoch darf der Alkoholgehalt der Lösung aber nicht sein, weil die Haut sonst zu stark ausgetrocknet wird. Als Alternative können auch sogenannte Micellenwässer verwendet werden. Die enthalten gut hautverträgliche nicht-ionische Tenside und unterstützen die Reinigung der Haut zusätzlich. Zusätzlich zur Reinigung sollte 1 bis 2 Mal wöchentlich ein Peeling angewendet werden, weil dadurch die obersten Hautschuppen entfernt und der Verhornungszustand der Haut verbessert wird. Finger weg von mechanischen Peelings, also denen mit kleinen Kristallen oder Kügelchen. Dadurch entstehen kleine Verletzungen auf der Haut und das ist alles andere als sinnvoll bei einer Akne. Zum Einsatz sollten chemische Peelings kommen. Wirkstoffe hier sind Salicylsäure, Glykolsäure oder das bereits erwähnte Benzoylperoxid. Benzoylperoxid ist nicht verschreibungspflichtig und wird schon seit Jahrzehnten zur Behandlung der Akne erfolgreich eingesetzt. Zahlreiche Produkte sind auf dem Markt wie Aknefug, Oxidmild, Aknoroxid BPO, Cobustin, Benzacnen oder Cordes BPO. Meist als Gele oder Cremes, aber auch als Suspension. Die Konzentration an Benzoylperoxid in den Produkten beträgt 3, 5 oder 10%. Die niedrige Dosierung wird bevorzugt im Gesicht und bei empfindlicher Haut eingesetzt. Höhere Konzentrationen kommen dagegen auf Brust und Rücken oder wenn PatientInnen nicht ausreichend auf die gering konzentrierten Darreichungsformen ansprechen zum Einsatz. Chemisch gesehen handelt es sich bei dem Wirkstoff um eine Peroxidverbindung. Wer hätte es gedacht? Die darin enthaltene Sauerstoffeinfachbindung ist relativ labil und wird leicht zu reaktiven Verbindungen gespalten. Auf der Haut entstehen dadurch Sauerstoffverbindungen, die eine antibakterielle, antiseborrische und schälende Wirkung haben. Die antimikrobielle Wirkung richtet sich gegen verschiedene Bakterien, insbesondere aber gegen die zahlreich vorhandenen Propionibakterien. Im Unterschied zu antibiotischen Wirkstoffen entwickeln die Bakterien gegen Benzoylperoxid keine Resistenzen. Und zusätzlich hemmt die Substanz das Zellwachstum in den Talgdrüsen und sorgt für eine Verkleinerung der hornbildenden Zellen der obersten Hautschicht. Präparate mit Benzoylperoxid werden nach der Reinigung meist 1 bis 2 Mal täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen. Die Dauer der Behandlung liegt meist bei mehreren Wochen. Gerade am Anfang kann die Haut durchaus gereizt reagieren. Es können sich Rötungen, Brennen und Juckreiz einstellen. Diese Beschwerden lassen aber im Verlauf der Therapie nach. Im Sinne der Compliance wäre es aber wahrscheinlich gut, bei der Beratung darauf hinzuweisen. Außerdem solltet ihr darüber informieren, dass sich in den ersten Tagen das Hautbild zunächst verschlechtern kann. Auch ein trockenes Hautbild und ein Schälen der Haut gehört zur Wirkungsweise von Benzoylperoxid. BPO kann Kleidung und Haare bleichen, weist auch darauf hin. Präparate mit Benzoylperoxid können auch in Schwangerschaft und Stillzeit aufgetragen werden, das sollte aber nur nach strenger Indikationsstellung und nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Prinzipiell gelten die Produkte mit BPO als gut verträglich, doch ein US-amerikanisches Labor hat aktuell krebserzeugendes Benzol in entsprechenden Produkten nachweisen können. Dabei handelt es sich nicht um Verunreinigung mit Benzol, sondern die Verbindung bildet sich vermutlich durch Zersetzung von Benzoylperoxid. Die Substanz kann sich offensichtlich unter dem Einfluss von Licht und Wärme über verschiedene radikalische Zwischenstufen zu Benzol zersetzen. Da die beobachtete Zersetzung von Benzoylperoxid überwiegend durch Einfluss von Licht und bei höheren Temperaturen stattfand, sollten die Produkte auf jeden Fall unter den in der Fachinformation angegebenen Lagerbedingungen aufbewahrt werden. Dort wird bei den in Deutschland erhältlichen Arzneimitteln eine Lagerung bei Temperaturen nicht über 25 Grad Celsius empfohlen. Teilweise soll eine Aufbewahrung auch im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad Celsius erfolgen. Also auch ein Hinweis zur korrekten Lagerung gehört zur Beratung dazu, gerade im Sommer. Bleiben wir noch kurz beim Thema Beratung. Und ich sage es euch mal ganz ehrlich, ich habe richtige Probleme bei der Beratung zu Nahrungsergänzungsmitteln. Arzneimittel sind kein Problem in der Regel, da greife ich auf Leitlinien und Fachinfos zurück, aber all das gibt es ja bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht. Nach § 1 der deutschen Nahrungsergänzungsmittelverordnung sind Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel, die dazu bestimmt sind, die allgemeine Ernährung zu ergänzen. Die Verordnung regelt in Deutschland bislang nur Vitamine und Mineralstoffe. Alle sonstigen Stoffe wie Aminosäuren, Fettsäuren oder Pflanzenextrakte nicht. Nach § 2 dürfen Nahrungsergänzungsmittel gewerbsmäßig auch nur in Fertigpackungen in den Verkehr gebracht werden, was rein von der Packung eine enge Nähe zu Arzneimitteln schafft. Zudem erschwert die Darreichungsform in dosierter Form, also Tabletten, Kapseln, Dragees, Portionsbeutel oder Flüssigampullen, die klare Abgrenzung zu Arzneimitteln. Supplemente wie Nahrungsergänzungsmittel benötigen keine Zulassung, die müssen lediglich beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angezeigt werden. Das heißt, die Tatsache, dass ein Nahrungsergänzungsmittel im Handel ist, ist noch keine Garantie für die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Produktes. Es gibt keine gesetzlichen Höchstdosen und keine Positivliste. Ihr seht mein Problem. Und jetzt kommen natürlich ganz viele Menschen zu uns in die Apotheke und wollen von uns verlässliche Beratung zu Nahrungsergänzungsmitteln. Aber kein Grund zu verzweifeln. Es gibt Hilfe für mich, für euch vielleicht auch, seriöse Informationsquellen, um die Dosierung von Nahrungsergänzungsmitteln zu bewerten. Die gibt es auf europäischer und nationaler Ebene. Das Bundesinstitut für Risikobewertung liefert eine Höchstmengenempfehlung für bestimmte Nährstoffe. Die European Food Safety Authorization verweist auf die tägliche Höchstzufuhr von Mikronährstoffen, von Spuren und Mengenelementen als Tolerable Upper Intake Level. Eine Höchstdosierung sollte nicht überschritten werden, da es gerade bei längerfristiger Einnahme zu gesundheitlichen Einschränkungen, zum Beispiel Intoxikation, kommen kann. Um die Wirksamkeit zu Nahrungsergänzungsmitteln in Erfahrung zu bringen, kann die Liste der Health Claims der Europäischen Kommission helfen. Dafür muss man aber ein bisschen Englisch können. No problem for me. Dort findet ihr, wie bereits erwähnt, die Health Claims und die Nutrition Claims. Das sind für bestimmte, zumeist zugefügte Nähr- und Pflanzenstoffe zugelassene nährwertbezogene Angaben, basieren auf wissenschaftlichen Grundlagen oder Studien und dürfen auf Packungen von Lebensmitteln und auch Nahrungsergänzungsmitteln unter gewissen Voraussetzungen abgedruckt werden. Wenn ihr vielleicht ein kalziumreiches Mineralwasser zu Hause habt, schaut doch da mal drauf. Da darf nämlich die nährwertbezogene Angabe Kalzium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt stehen. Damit wird ein im Lebensmittel enthaltener Nährstoff mit einer physiologischen Funktion verknüpft. Angaben, die sich auf Gesundheit oder Krankheit beziehen, sind auf Lebensmitteln verboten. Die Website klartext-nahrungsergänzung.de ist ein Angebot der Verbraucherzentrale. Hier werden Nahrungsergänzungsmittel oder auch einzelne darin enthaltene Nährstoffe für Laien verständlich bewertet sowie über Nutzen und Risiken aufgeklärt. Also klartext-nahrungsergänzung.de. Und von den NachbarInnen aus Österreich gibt es die Website medizin-transparent.at. Hier werden Gesundheitsinformationen verständlich und faktenbasiert aufbereitet. Also keine Panik mehr bei Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt seriöse Informationsquellen. Ein paar dieser Seiten kann man sich ja zum Beispiel in die Favoritenliste im Browser in der Apotheke legen, dann hat jeder schnell Zugriff drauf. Und auch im nächsten Thema geht es um Supplemente. Vitamin D und Fluorid sind Standardsupplemente für Säuglinge und Kleinkinder. Immer häufiger wird auch Jod diskutiert. Wir schauen uns mal an, ob Kleinkinder Jod brauchen oder ob unsere Ernährung ausreicht. Jod ist ein essentielles Spurenelement, das unser Körper nicht selbst bilden kann und das wichtig für die Bildung von Schilddrüsenhormonen ist. Ein Jodmangel im Säuglings- oder Kleinkindalter kann gravierend sein. Körperliche und neuronale Entwicklungsstörungen, eine verminderte kognitive Leistungsfähigkeit und eine beeinträchtigte Feinmotorik nennt das Robert-Koch-Institut als mögliche Folgen. Kinder im ersten Lebensjahr erhalten in ihren ersten Lebensmonaten, wenn sie voll gestillt werden oder ausschließlich Muttermilchersatznahrung trinken, in der Regel ausreichend Jod. Stillende sollten laut Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 100 bis 150 Mikrogramm Jod pro Tag substituieren. Säuglingsnahrung für nicht gestillte Säuglinge ist hierzulande standardisiert, also auch diese Kinder bekommen genug Jod. Ein Jodmangel kann sich aber schnell einstellen ab dem Übergang zur Beikost. Das Baby trinkt weniger Muttermilch oder Ersatznahrung und beginnt mit normaler Kost, deren Jodgehalt häufig sehr gering ist. Laut Daten der KICKS Welle 2, das ist die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, haben 51,8% der 3- bis 6-jährigen Kinder einen leichten, moderaten oder schweren Jodmangel. Die DGE empfiehlt es Säuglingen in ihren ersten 4 Lebensmonaten etwa 40 Mikrogramm Jod täglich und ältere Säuglinge bis zum Alter von einem Jahr täglich 80 Mikrogramm Jod zu sich nehmen sollten. Bei Kleinkindern, also Kindern zwischen einem Jahr und 4 Jahren, rät die DGE zu 100 Mikrogramm Jod täglich. Jod steckt vor allem in Algen, Seefisch und Milchprodukten. Laut Professor Martin Smollich, dem Leiter der Arbeitsgruppe Pharmaconutrition am Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, fallen Algen als zuverlässige Jodquelle weg, da ihre Gehalte stark schwanken und teilweise viel zu hoch sein können. Das hat er in einem Interview mit der Deutschen Apothekerzeitung erklärt. Ich würde dann noch ergänzen, dass es nicht allzu viele Kleinkinder gibt, die gerne Algen essen. Unrealistisch ist es seiner Meinung nach, für die meisten Kinder auch ihren Jodbedarf über 2 Portionen Seefisch pro Woche zu decken. Und bei Milchprodukten müssten die Kinder sehr große Mengen zuführen, zum Beispiel 1 Liter Milch täglich, was gar nicht empfohlen wird. Empfohlene Menge sind maximal 300 Milliliter Milch pro Tag. Vegan aufwachsende Kinder sind bei Fisch- und Milchprodukten ohnehin raus. So. Zum Glück haben wir aber jodiertes Speisesalz, oder? Das enthält hierzulande durchschnittlich 20 Mikrogramm Jod pro Gramm Kochsalz. Um jetzt auf die von der DGE empfohlenen 100 Mikrogramm Jod täglich zu kommen, habt ihr vielleicht im Kopf jetzt schon gerechnet, da müssten Kleinkinder 5 Gramm Salz essen. Vor allem müssten all ihre Salzquellen, zum Beispiel in Brot, Käse oder Salz an sich, auch jodiert sein und das ist meist gar nicht der Fall. Ohnehin sind 5 Gramm Salz für ein Kleinkind täglich zu viel. Die DGE empfiehlt 6 Gramm für Erwachsene als Referenzbedarf. Das US-amerikanische Food and Nutrition Board nennt seit 2004 für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren 3,8 Gramm Kochsalz pro Tag als Referenzmenge. Also über das jodierte Salz wird der Bedarf auch nicht gedeckt. Was nun? Tabletten geben? Wäre möglich. Die Europäische Lebensmittelbehörde, EFSA, nennt als sichere Zufuhr-Obergrenze für Jod bei Kindern zwischen einem Jahr und 3 Jahren 200 Mikrogramm pro Tag. Ältere Kinder können der EFSA zufolge 450 Mikrogramm pro Tag einnehmen. Laut Professor Smollich ist eine zur Prophylaxe des Jodmangels bei Kindern zugelassene Einnahme von Kaliumjodid in Dosierung von 50 bis 100 Mikrogramm pro Tag auch ohne spezifische Diagnostik möglich. Das erklärt er wieder in diesem DAZ-Interview. Möglich sei auch, dass der Kinderarzt zuvor den Jodstatus des Kindes im Urin bestimme, sagt er. So, und damit sind wir doch wieder gut informiert für die neue Woche, würde ich sagen. Ich verabschiede mich von euch. Ich habe heute frei und dann die ganze Woche Rezeptur. Das wird ein Spaß. Euch wünsche ich eine ganz zauberhafte Woche. Ich freue mich auf nächsten Montag mit euch. Bis dahin, gehabt euch wohl.